Hallo, mein Name ist Andrea. Ich bin Teil des Teams im Mammuts, dem Museum für Urgeschichte und historische Archäologie in Schloss Aspern an der Zeia und Misselbach. Im Mammuts-Podcast beschäftigen wir uns mit 40.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Willkommen zur zweiten Podcast-Folge mit Wolfgang Gröser. Hallo Wolfgang, ich freue mich, dass du wieder da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch und ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch.
In dieser Folge sprechen wir über die Zeit, als die Menschen sesshaft geworden sind, nämlich über die Jungsteinzeit, dem Neolithikum. Da kam es zu einer grundlegenden Veränderung der Lebensweise der Menschen. Der Prozess der Sesshaftwerdung war neuesten Forschungen zufolge ein relativ kurzer Prozess. Kannst du uns etwas darüber erzählen?
Ja, die Ursprünge der Sesshaftwerdung, die liegen ja nicht bei uns, die liegen in Mesopotamien, in Ländern wie Iran, Irak und Syrien. Und von dort, wo das schon im 9., 8. Jahrtausend vor Christus passiert oder zumindest beginnt, breitet sich diese Idee des Ackerbaus dann aus bis nach Anatolien. Und bis das zu uns kommt, wird es um circa 5500 vor Christus und so. Aber die Leute, die bei uns Bauern werden, die kommen eigentlich aus Westanatolien. Und bis vor relativ kurzer Zeit hatten wir uns das in der Archäologie so vorgestellt, dass das eine sehr langsame Ausbreitung gewesen sein könnte, wo quasi jede Generation an Bauern sich einen neuen Hof 5 bis 10 Kilometer vom ursprünglichen Hof entfernt baut, um so langsam sukzessive über Südosteuropa, über den Balkan kommend, Mitteleuropa zu kolonisieren. Heute denken wir eher an ein anderes Modell. Wir können uns jetzt sehr gut vorstellen, dass diese Ausbreitung des Neolithikums nach Mitteleuropa unter Umständen relativ rasch vonstatten gegangen ist. Ursache könnte eine Trockenheit in Westanatolien gewesen sein. Und so ist man hier ausgerüstet mit Saatgut, mit Tieren. Man hatte Schafe, Ziegen, Schweine und Rinder. Möglicherweise in einem Sommer vom Bosporus bis hier herauf ins Wiener Neustädter Becken gegangen.
Du hast ein neolithisches Langhaus in unserem archäologischen Freigelände des Mammutschloss Aspern an der Zeia mit deiner Arbeitsgruppe gebaut. Wie habt ihr das gebaut? Welche Werkzeuge habt ihr benutzt und vor allem, wie lange habt ihr dafür gebraucht?
Ja, wir haben im Jahr 2012 hier im Freigelände dieses Langhaus gebaut. Es ist mehr als 30 Meter lang am Giebel und so 6 Meter breit in etwa. Und es war schon eine große Herausforderung. Also es ist eines der größten Häuser, die wir bis jetzt gebaut haben. Und es waren doch an die 60 Stück quer durch alle Zeiten. Herausragende Fragen in diesem Zusammenhang für uns waren natürlich die Ressourcen betreffen, nicht? Wie gewinnt man die Stämme? Wo gewinnt man sie? Mit welchen Werkzeugen kann man sie fällen? Wie werden sie bearbeitet? Aber darüber hinaus waren natürlich auch die Fragen zu den Flechtwänden, zu den Lehmmischungen, zur Dachdeckung sehr, sehr spannend für uns.
Aber wie lange habt ihr dazu gebraucht? Diese Frage hast du mir jetzt nicht beantwortet.
Ah ja, das stimmt. Also wir haben hier angefangen eigentlich im Juli und haben dann bis Oktober gebraucht. Wir waren circa 10 Personen und haben da quasi alle Pfosten aufgestellt, den ganzen Rohbau aufgestellt, dann kam das Dach drauf. Die Wände wurden aus Hasel- und Weidenruten geflochten, deswegen spricht man ja auch von Wänden, weil das kommt von Winden. Und diese geflochtenen Wände wurden dann später mit Lehm verkleidet. Sprich, man nimmt den hier anstehenden Lösslehm, magert den etwas mit Sand und auch Strohhäcksel und bringt den dann unter Zugabe von Wasser auf. Das ist dann wie so eine knetbare Paste. Die muss man behutsam von zwei Seiten gleichzeitig auf diese Wände klatschen, damit sich das in der Mitte auch verbinden kann. Und um dauerhafte Wände zu erhalten, ist es sehr wichtig, dass man die auch im Trockenprozess regelmäßig nacharbeitet, vom Nachdrücken bis zum Schluss hin zu polieren. Und wenn man sich die Wände jetzt anschaut, dann muss man sagen, das ist uns sehr gut gelungen.
Aber ihr habt für dieses Haus ja auch sehr viele Schnüre gebraucht. Und du hast mir einmal erzählt, wenn du eine Schnur knüpfst, wenn du fleißig bist, schaffst du 30 Meter am Tag. Wie viel Meter Schnur oder Schnüre habt ihr für dieses Haus gebraucht?
Ja, mittlerweile schaffe ich schon ein bisschen mehr als 30 Meter, aber es stimmt, irgendwo bei 50 Meter pro Tag stellt sich das schon ein. Und für so ein Haus habe ich heute schon mal gesagt, wir rechnen schon so 10.000 bis 20.000 Meter. Also das ist wirklich, wirklich viel. Das Gute an der Sache ist, Schnüre für den Hausbau kann man vorbereiten, über mehrere Jahre hinweg vorbereiten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass im Neolithikum das eigentlich eine ganz normale Tagesbeschäftigung war, dass jeder jeden Tag vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Schnur gemacht hat. Und wenn die ganze Familie vom Kleinkind bis zum älteren Menschen das auch tut, dann kommt über die Jahre so schon einiges zusammen. Und ich kann mir außerdem gut vorstellen, dass diese vorgefertigten Schnüre auch ein sehr gutes Tauschmaterial gewesen sein könnten. Denn irgendwo in der Siedlung hat sicher jemand gerade dringend Schnur gebraucht.
Aber die Häuser muss man nicht nur bauen, man muss sie auch erhalten. Dazu brauchten die Menschen natürlich genügend Ressourcen. Auf welche Baumaterialien konnten sie zurückgreifen? Und wie schaut es damit im Sommer und wie schaut es damit im Winter aus?
Ja, das Baumaterial für die Häuser der Urgeschichte war in erster Linie Holz, nicht? Und hier hat der Mensch sehr früh gelernt, sehr genau auszuwählen, welche Hölzer er für welche Verwendungen heranzieht. Wo wir es feststellen können, da ist es meistens so, dass man für die Teile, die in den Boden eingegraben wurden, sprich für die erdfesten Pfosten, sehr oft Eichenholz verwendet hat. Eiche ist eine Holzart, die bildet sehr lange, gerade Stämme aus, vor allem die Traubeneichen und die Stieleichen. Und sie hat einen relativ hohen Gerbsäuregehalt. Und dieser sehr hohe Gerbsäuregehalt verhindert, dass Bakterien aus dem Boden, Pilze und so weiter oder eben auch Käfer sehr schnell in diese Stämme hineingehen. Und besonders gut ist dieser Effekt, wenn diese Stämme im Winter geschlagen werden, wenn sie quasi nicht im Saft stehen, wenn hier keine eiweißhaltigen Flüssigkeiten im Stamm drinnen sind, die eben für solche aus unserer Sicht Schädlinge sehr interessant wären. Für die oberen Teile der Gebäude hat man dann gern auf alle möglichen Hölzer zurückgegriffen, wo verfügbar natürlich auf Koniferen, sprich auf Fichten oder Kiefern. Nur war das sehr oft im frühen Neolithikum gar nicht so leicht, diese Koniferen zu kriegen. Und hier hat man dann auf Lindenstämme oder auf Eschenstämme oder auf solche anderen Hölzer wie Erlen oder vielleicht auch Birken zurückgreifen können, um den Dachstuhl zu fertigen.
Sesshafte Menschen benötigen andere Dinge als Jäger und Sammler der Altsteinzeit. Das heißt, sie fertigen auch andere Dinge. Sie brauchen zum Beispiel Mobiliar in den Häusern. Kennst du dazu Funde? Kannst du uns ein paar Beispiele nennen?
Ja, das stimmt natürlich. Jäger und Sammler müssen natürlich alles, was sie besitzen, auch immer mit sich herumtragen, wenn sie vom Sommerlager zum Winterlager wechseln. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass ihr Besitz eher überschaubar ist. Während wenn man sesshaft wird und ein festes Haus hat, dann lohnt es sich auch, bestimmte Anschaffungen zu tätigen, die auch durchaus schwerer sein können. Da spreche ich jetzt von Gewicht. Dazu zählt natürlich in erster Linie vor allem mal die ganze Keramik, nicht? Also jetzt gibt es Keramik in allen möglichen Größen, als Vorratsgefäße, als Kochgefäße, um Wasser zu holen vom Brunnen bis zum Haus. Gibt es verschiedene Typen. Am Anfang ist auch hier das Formenspektrum eher überschaubar, entwickelt sich dann quer durch die Zeit ganz enorm. Und die Keramik ist natürlich für uns Archäologen vor allem das Leitfossil in der Archäologie. Nicht über, wenn wir typische Stücke von Töpfen finden, da sprechen wir zum Beispiel von Randstücken oder von typischen Verzierungen oder von Henkeln oder manchmal auch von Bodenkrümmungen, dann können wir hier sehr schnell und sehr genau sagen, in welcher Zeit wir uns in etwa bewegen. Zur Einrichtung von Langhäusern ist es natürlich wieder so, auch hier dürfen wir davon ausgehen, dass ein Großteil dieser Einrichtung aus Holz gewesen ist und das ist genau unsere Schwäche. Wir wissen, Holz war das am meisten verwendete Material. Es ist leider auch das, das sich am Boden am schlechtesten bzw. fast gar nicht erhält. Nicht? Also sind wir hier darauf angewiesen, auch andere Quellen heranzuziehen. Im Hinblick auf Mobiliar gibt es zum Beispiel manchmal bei so Idolen, also menschliche Figuren aus Keramik, welche, die sitzen auf kleinen Hockern. Jetzt wissen wir schon mal, die hatten kleine Hocker, nicht? Manchmal gibt es auch Dinge, die könnte man als niedrigen Tisch deuten, nicht? Manchmal gibt es auch Sachen, wie irgendwo auf westeuropäischen Inseln neolithische Siedlungen, wo vor allem Stein als Baumaterial zum Einsatz kam, die in Stürmen einfach freigeweht werden. Und da sehen wir, die hatten auch Bettstätten, die hatten auch Regale. Und bei uns dürfen wir uns das eher aus Holz vorstellen. Aber es ist natürlich so, dass unsere Quellenlage dazu sehr bescheiden ist. Und wir freuen uns über jedes Stück, das hier auftaucht. Zu Holzgefäßen haben wir erfreulicherweise einiges aus Brunnen gefunden, nicht? Also Brunnen sind in der Bandkeramik meines Wissens bis jetzt die einzigen Umstände, wo auch wirklich tatsächlich Holz sich aus dieser Zeit erhalten hat. Und hier kennen wir einige sehr schöne Gefäße. Hier kennen wir einige dieser bekannten Schäftungen für die Steinklingen, die auch manchmal offene Winkel zeigen können. Und allein die Brunnenkästen selbst sind in einer Technik gefügt, die uns erkennen lässt, dass hier die Holztechnologie der ersten Bauern auf keinen Fall unterschätzt werden sollte.
Nicht nur feste Häuser sind Merkmale der Sesshaftigkeit, sondern auch Ackerbau und Viehzucht. Welche Haustiere haben die Menschen bei uns gehalten und welche Nutzpflanzen haben sie angebaut? Und wie haben sie diese geerntet? Und auch mit welchen Werkzeugen haben sie sie geerntet? Und wie haben sie sie im Anschluss gelagert?
Eine ganze Reihe von Fragen höre ich da auf mich zukommen. Wir beginnen bei den Tieren. Die Tiere, die man mitgebracht hat von Anatolien, das waren Kühe und Schweine, Schafe und Ziegen. Also das waren die vier Haupttiere, die man am Anfang hatte, wobei vor allem Schafen und Ziegen eine sehr große Rolle gespielt haben. Und die hat man hier auch weiter gezüchtet und gehalten. Wir gehen davon aus, dass man keine Stallhaltung betrieben hat. Also die mussten im Winter auch draußen sein. Allenfalls hat man Muttertiere mit ihren Jungen mit ins Haus reingeholt. Und hier hatte man quasi Fleisch und Milch und später von den Schafen auch Wolle. Hier wird in der Forschung noch diskutiert, ob die ersten Schafe bereits solche Wolle hatte, die man verspinnen konnte, oder ob man das erst langsam dann gezüchtet hat oder wo das passiert ist, soll dahingestellt sein. Das waren die wichtigsten Tiere dieser Menschen. Die Jagd hat eine erstaunlich geringe Rolle gespielt. Also in den Siedlungen, die wir finden, ist der Anteil an Wildtieren meistens deutlich unter 10%. Ja. Zu den Pflanzen kann man sagen, hier waren sehr einfache, ursprüngliche Getreidearten sehr beliebt, wie Emmer, Einkorn und Dinkel. Die wurden gebaut. In diesen Tagen war es so, dass eine gute Ernte war vielleicht das 6- bis 8-fache von dem, was man ausgesät hat. Heute ist das oft das 30- bis 40-fache. Also das muss man in Relation der Möglichkeiten der Zeit sehen, nicht? Ganz wichtige Pflanzen waren außerdem Leguminosen. Also hier sprechen wir von Erbsen und Linsen. Das waren ganz wichtige pflanzliche Eiweißspender, ohne die man eigentlich den Winter nicht überlebt hätte, nicht? Man konnte die auch sehr gut einlagern und das war ganz eine wichtige Nahrungsergänzung für die ersten Bauern. Darüber hinaus hat man sicher lokal alle möglichen Wurzeln von Pflanzen geerntet, wilde Gmöhren oder andere Dinge. Und welche Gemüse man wirklich schon hatte, das ist oft gar nicht so leicht zu sagen, weil von diesen kaum Reste im Boden bleiben. Wir wissen nicht, ab wann man irgendwelche Rüben kultiviert hat oder Salate oder Zwiebel. Man darf das mutmaßen, dass es hier möglicherweise schon erste Formen gab, die auch gebaut wurden. Aber viele genauere Informationen dazu haben wir in der Regel so nicht. Ernte erfolgte natürlich, wenn die Frucht reif war. Und zwar hatte man Erntegeräte, die waren sehr spannend gebaut. Das waren Sicheln aus verschiedenen Materialien gefügt. Die Hauptteile war ein Bügel aus Holz mit einem Griff, der sehr gut in der Hand gelegen ist. Und der war leicht gebogen und an der nach innen gewölbten Seite hatte man einen Schlitz angebracht und in diesen Schlitz wurden nun fein und scharf geschlagene Feuersteinklingen mit Birkenteer so eingeklebt, dass sie fast wie eine kleine Säge gewirkt haben. Und wir haben solche Stücke nachgebaut und gesehen, die sind wirklich sehr, sehr effektiv. Die Getreideähren wurden in der Regel eigentlich sehr, sehr bodenfern geerntet. Also man hat da quasi sich so ein Büschel gegriffen und hat das dann vielleicht 10, 15 Zentimeter unter der Ähre abgeschnitten und so kam das dann in einen Sack oder in einen Korb, musste natürlich ein bisschen noch getrocknet werden und vor der Verarbeitung auf jeden Fall ausgedroschen, damit die Spreu da irgendwie runtergehüpft ist, die konnte man ja nicht mitessen. Die Spreu wiederum eignet sich sehr gut als Zuschlag bei Lehmwänden zum Magern dieser Pasten, nicht? Zur Lagerung selbst dürfen wir uns zwei verschiedene Techniken vorstellen. Hier konnte man einerseits bodenfern lagern, sehr trocken, vielleicht auf eigenen Gebäuden, die wir heute so nicht finden, vielleicht auch in den Zwischen, in den Obergeschossen der Langhäusern, die wir ja in einem Drittel relativ oft anhand der vorhandenen Pfosten mutmaßen dürfen. Eine zweite Methode war es, das Getreide einfach in Gruben in der Ernte zu lagern, nicht? Man darf sich das so vorstellen, man hat eine Grube gegraben, hat die innen mit Lehm ausgekleidet und hier konnte man dann mehrere hundert, vielleicht sogar 1000 Kilo Getreide reinleeren und oben wurde das dann wieder mit Material abgedeckt und dann auch mit Erde verschlossen. Und das war insofern ganz spannend, weil die obersten Getreideschichten haben dann keimen begonnen und dabei den gesamten Sauerstoff, der noch in dieser Grube war, aufgebraucht. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen war, war der Rest des Getreides eigentlich vakuumverpackt. Und hier gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass dieses Getreide dann auch nach 2, 3, sogar nach 4 Jahren partiell noch keimfähig ist. Sprich, so würde ich mein Saatgut zum Beispiel lagern und so könnte man zur Not auch mal Jahre mit Missernten überbrücken.
Keramik wird zu einem wichtigen Leitfossil in der wissenschaftlichen Untersuchung. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was bedeutet das?
Unter Keramik verstehen wir eigentlich aus Lehm geformte Gefäße, die dann im Feuer gebrannt wurden. Wir wissen, dass die ersten Bauern in der Regel im offenen Brand gebrannt haben, also im Feuer. Es gab noch keine spezialisierten Brennöfen. Und dabei erreicht man Temperaturen, die können bis zu 700 Grad gehen, manchmal etwas darüber. Auf jeden Fall erreichen sie nicht die 900 Grad eines heute gängigen Schrühbrandes bei Keramik. Sprich, die Keramik, die so gebrannt wurde, die war dann nach dem Brennen auch nicht wirklich wasserdicht. Also Flüssigkeiten wären da noch ganz leicht durchdiffundiert. Allerdings, wenn man mehrfach zum Beispiel Grütte in so einem Keramiktopf gekocht hat oder Milch, dann sind Eiweiße dieser Speisen aufgeflockt und dann wurden diese Keramiken auch wirklich dicht. Die Formen in der Zeit der ersten Bauern waren aus heutiger Sicht eher schlicht. Es gab Schalen, die oben manchmal etwas eingezogen waren. Es gab kumpfartige Formen, die manchmal auch schon Randbildungen aufwiesen. Manchmal haben wir Henkel, die oft horizontal liegen, manchmal aber auch in die andere Richtung gehen. Es gibt Knuppen, es gibt Knöpfe und es gibt diese typischen linienartigen Verzierungen, die auch geschwungene Wellen aufweisen können. Deswegen sprechen wir übrigens auch von der Linearbandkeramik aufgrund dieser geschwungenen Wellen. Und in der jüngeren Phase der Linearbandkeramik macht man dann kleine Punkte auf diese Linien. Deswegen sprechen wir dann von der Notenkopfkeramik, weil das ein bisschen so aussieht, wie wenn man eine Notenschrift auf der Keramik erkennen könnte. Sehr spannend für uns natürlich die Henkel und die Knuppen, die deuten oft darauf hin, dass viele dieser Gefäße auch als Hängegefäße gedient haben. Also hier konnten Stricke, Schnüre, Seile angebracht werden oder so ein Netz um diesen Topf geflochten werden, dass man den auch aufhängen konnte, damit zum Beispiel Mäuse oder anderes Ungeziefer irgendwie nicht so leicht an die Vorräte gekommen ist.
Danke, aber ich wollte eigentlich nochmal auf den Begriff Leitfossil eingehen. Was versteht man darunter?
Alles klar. Wir finden ja leider nur sehr wenige Dinge aus der Zeit der Urgeschichte, nicht? Wir müssen uns leider auch vor Augen halten, dass die allermeisten Gerätschaften, Dinge und Sachen, die die Menschen erzeugt und genutzt haben, einfach im Boden nicht mehr erhalten sind, weil sie aus organischen Materialien waren, wie zum Beispiel aus Holz, aus Leder, aus Wolle, aus anderen Dingen dieser Art. Und so bleibt uns eigentlich vor allem die Keramik. Also die Keramik ist unser treuester Freund. Wir finden sie in der Regel immer, auch wenn sie zerscherbt ist, bleiben doch die Scherben als solche im Boden erhalten. Und sehr oft haben wir das Glück, dass wir die dann auch wieder zusammenkleben können, weil wir die zusammenfinden und so auch wieder über die Formen der einzelnen Keramikgefäße Informationen finden. Tatsächlich ist es so, dass die Urgeschichte, und das geht dann auch weiter ins Frühmittelalter und in die Neuzeit. Es gibt für jede Zeit ganz typische Keramikformen und an diesen Formen hängen natürlich Umbrüche, da hängen Verzierungselemente, später auch Glasuren dran, Henkelbildungen, ganz spezifische Merkmale. Und wenn wir sowas finden im Boden oder auch bei einer Feldbegehung, können wir sehr oft anhand dieser Keramikfunde uns sehr schnell orientieren, in welcher Zeit wir uns etwa bewegen. Wir wissen ganz genau, sind wir im Neolithikum, sind wir im Endneolithikum, sind wir in der frühen Bronzezeit, sind wir bei den Römern oder sind wir im Mittelalter. Und deswegen nennen wir das unser Leitfossil, weil es für uns die einfachste und schnellste Methode ist, uns bei archäologischen Funden und Befunden ein Bild davon zu machen, von welcher Zeit reden wir überhaupt.
Danke, Wolfgang, für diese wirklich sehr, sehr spannenden Ausführungen. Wer mehr über die Jungsteinzeit und das Langhaus erfahren möchte, der möge uns im Mammutschloss Aspern an der Zeier und Museum Mistelbach besuchen. Alle Infos zu eurem Besuch auf www.mammuts.at.